So, wir sind wieder da. Das war jetzt unser ganz, ganz kurzer Break für eine kleine Toilettenpause, weil ich möchte jetzt wirklich auswählen über den GameCube. Da gibt es so viel zum Sorgen, was da schiefgerannt ist und gleichzeitig eigentlich genial war an dieser Konsole. Wir kommen eigentlich in den sechsten Generationenkrieg jetzt rein. Wenn man wirklich alles rechnet, sind wir in der Sixth Gen. Und der Nintendo 64 ist in die USA noch immer ganz groß. Also USA ist tatsächlich Nintendo-Land, man glaubt das kaum. Der Dreamcast ist angekündigt, aber halt noch nicht da, er ist in Entstehung. Und es zeichnet sich schon langsam ab, hey, da will nur wer mitspielen. Weil wir haben jetzt mittlerweile Sony PlayStation, dank Nintendos interessanter Action, was das CD-Laufwerk angeht. Und jetzt ist der Dreamcast angekündigt und sagt, hey, wir machen es genau wie PlayStation, wir wollen auch CD-Laufwerk, genau wie beim Mega-CD, aber wir wollen jetzt geilere Grafik, wir wollen jetzt, wie viel waren es, 128 Bit, oder was das waren? Und Sony hat ja auch schon quasi so ein bisschen durchblicken lassen, dass an einer PlayStation 2 gearbeitet wird, also es brodelt gerade am Gaming-Markt. Somit muss Nintendo auch was tun, weil der Nintendo 64 kann grafisch und technisch mit den anderen aktuell nicht mithalten. Obwohl er die lustigeren Titel hat, obwohl er die cooleren, sag mal, Gesellschaftstitel hat, wie Mario Party, wie Wave Race, wie Mario Kart und so weiter. Trotzdem, wenn du halt schaust, was auf einer PlayStation so rennt oder was auf einem Mega-CD rennt und was künftig am Dreamcast laufen soll, da können sie halt nicht unbedingt mithalten. Jetzt war der Plan, wir machen eine neue Konsole und sie sind an dieselben Entwickler rangegangen, die damals verantwortlich waren für Nintendo 64. Allerdings, dieses Studio hat sich aufgelöst, weil dort anscheinend total katastrophale Arbeitsbedingungen waren. Sind da schon mal die CEOs von dem Studio sind gegangen, haben gesagt, na, interessiert uns nicht mehr. Und die haben neue Firmen gegründet und somit hat Nintendo niemand mehr gehabt, mit dem sie zusammenarbeiten können an dieser neuen Konsole. Und haben sich an ein neues Studio gewandt, die damals eigene Konsole bringen wollten, die, das haben wir sogar aufgeschrieben, die 3DO oder 3D0, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Diese Konsole ist aber eingestampft worden. Die Konsole ist eingestampft worden, weil dieses Studio, was die Konsole bauen wollte, ist irgendwie von Samsung aufgekauft worden. Die haben CAGENT Kassen, also CAGENT. Die sind dann von Samsung aufgekauft worden, was ja grundsätzlich nicht schlechtes ist, aber halt für Nintendo die Sache nur weiter hinauszögert hätte. Aber mit CAGENT hätten sie was gehabt mit DVD-Hardware, für das war CAGENT und halt Samsung dann auch durchaus bekannt. Sie hätten einen starken Prozessor gehabt und sie hätten eine Konsole bauen können, die stärker ist und schneller ist und auch vor allem schneller am Markt ist, als die von Sony mit Gerüchten angekündigte PlayStation 2 und sie wollten eigentlich auch schneller sein als die Dreamcast. Jetzt ist allerdings ein bisschen Scheiß passiert, weil CAGENT ist dann abermals verkauft worden an Microsoft. Und so hat Nintendo mitten in den ersten Entwicklungsphasen, in den ersten Entscheidungsphasen für den GameCube und dieses neue Projekt quasi in ein Studio verloren, beziehungsweise in eine Entwicklungshalle verloren, die das alles hätten bauen sollen. Und so ist es recht still gewesen in die ganzen Ankündigungen von Nintendo und auch die Game-Pressemeldungen und der E3 hat es dann nur einmal in 1999 geheißen, ja, wir arbeiten an Project Dolphin. Mehr haben es damals nicht ausgegeben. Also da, zu der Zeit ist schon die PS2 vorgestellt worden, die Dreamcast ist vorgestellt worden, aber Nintendo hat nur gesagt, Basics, also das Ding heißt Project Dolphin, wir werden stärker und günstiger sein als die PlayStation und die Dreamcast. Wir werden CDs nutzen, also keine Cartridges mehr nutzen. Und sie haben damals versprochen, vor 2001 wird das Ding auf dem Markt erscheinen. Mhm. Naja, jetzt ist aber schon 1999 und sie haben gerade ein Studio quasi an Microsoft verloren, weil und sie sagen, vor 2001 soll die Konsole erscheinen. Was tun? Nintendo ist ein bisschen im Zugzwang, wissen nicht, was da ist. Jetzt passiert aber was Interessantes und wieder so ein kleiner Deal, der geplatzt ist. Ende 1999 hat Microsoft Bill Gates sich gedacht, scheiße, Gaming-Markt ist groß, da will ich mitmischen. Und weil er so ein bisschen sich gedacht hat, der Dreamcast und Sega generell, die können sie gegen Sony nicht behaupten, ich gehe einkaufen und kaufe Nintendo. der tatsächlich damals bei Nintendo angeklopft und hat sich mit dem, wie heißt der, Miyamoto, glaube ich, heißt der Chef, hat er sich zusammengesetzt und hat offizielle Verträge gemacht und Pläne und Angebote. Und es hat insgesamt, glaube ich, 8 Angebote oder sowas gegeben, die Nintendo alle abgelehnt hat. Gates wollte Nintendo kaufen, mit ihr eine gemeinsame Sache machen, damit sie Microsoft ausstechen. Nicht Microsoft, PlayStation ausstechen.
Richtig.
Und wieder einmal entscheidet Nintendo zugunsten von Sony und sagt, na danke, weil Miyamoto, Gates und Microsoft nicht ernst genommen haben. Das hat er damals so gesagt, quasi, er sieht in Microsoft und ihrem Plan, in Gaming einzusteigen, keine Konkurrenz, weil ohne einen Big Player wie Nintendo oder Sony, die es bei der Hand nehmen, haben die keine Chance am Markt, das irgendwie mitmischen. Ja, das wird ihm später nur richtig auf die Füße fallen. Richtig auf die Füße fallen. Stattdessen hat er dann Microsoft angefangen, an der Xbox zu arbeiten. Was aus der geworden ist, sehen wir ja heute. Die zweitstärkst verkaufte oder zweitstärkste Konsole von der Power her auf dem Markt. Und das alles nur, weil Nintendo das nicht ernst genommen hat. Die PlayStation 2 hat sie in der Zwischenzeit 1,4 Millionen Mal verkauft seit Marktstart. Und da reden wir jetzt nur nicht einmal von großem Jahr. Also die PlayStation 2 war ja unfassbar, wie sie die verkauft hat. Und jetzt kommt's, dass 2000 anbricht. Das Jahr, wo quasi der Dream, nicht der Dreamcast, der GameCube oder Project Dolphin erscheinen hätte sollen. Und es kommt zur E3. Und die E3 ist ja eigentlich das, wo alles angekündigt werden sollte und alles vorgestellt werden sollte. Und jetzt kommt die Nintendo-Pressevorstellung, es kommen nur neue Nintendo 64-Spiele. Wieder kein Ton zur neuen Konsole. Wieder dabei nur Gerüchte rund um die Dolphin. Was wird es sein? Was wird kommen? Hin und her. Und optische Laufwerke, bla. Es ist wirklich nur Gerüchte gewesen. Bis zu 2000, im Sommer, dort dann abseits der E3 Nintendo so ein eigenes Event gemacht, so eine eigene kleine Gamescom, auf der sie dann tatsächlich den GameCube vorgestellt haben. Da sind sie rausgekommen, herausspaziert mit diese kleinen Würfelboxen in der Hand, haben die also aufgestellt in die verschiedenen Farben. Und da ist zum ersten Mal das Design vom GameCube und auch der Name vorgestellt worden. Natürlich waren alle gleich mal komplett baff, wie der ausschaut, weil ganz was Neues ist, was Geschlossenes, und das Design war schon mit dem Griff hinten auch drauf. Das ist jetzt schon Hingucker gewesen. Und gleichzeitig haben sie vorgestellt den Game Boy Advance, zu dem sicher der Manuel nachher noch was zum Sagen hat. Aber das war halt so quasi, mit dem hat dann Nintendo tatsächlich dieses eigene Event echt gerockt, weil die Fans waren begeistert. Endlich haben sie einen Blick drauf werfen können, einen Blick auf den Controller werfen können. Der Game Boy Advance war sowieso was, wo die Leute ausgerastet sind, dass der gekommen ist, weil mit dem haben sie gar nicht gerechnet, der war überhaupt nicht am Radar. Und dann sind ja die ersten Vorführungen gekommen. Spiele, Trailer zu Luigi's Mansion. Das war einer der Spiele-Trailer, die gezeigt worden sind. Zu Pikmin ist ein Trailer gezeigt worden. Und es ist eine Art Spiele-Demo gezeigt worden, wo man gesehen hat, wie Link von Legend of Zelda gegen Ganondorf in einem Fight ist. In wirklich geiler Grafik für die Zeit. Fans waren narrisch. Allerdings kennen sie das jetzt schon vom Nintendo 64, wo es damals auch so war, dass man nur Spiele-Trailer gesehen hat, wo die Grafik ja meistens um deutlicher aufpolierter ist als im finalen Produkt. Was halt dann Spieler skeptisch gemacht hat, auf wie wird das Endprodukt wirklich ausschauen? Man, die verkaufen uns da jetzt gerade nur einen Trailer. Das ist halt nicht das, was wir kriegen werden. Was aber wirklich für einen Aufschrei gesorgt hat, war die eine von Nintendos Entscheidungen, Minidiscs zu benutzen. Während Sony und Microsoft zu der, beziehungsweise auch die Dreamcast, sich als Multimedia-Plattformen verkauft haben, weil du hast Musik abspielen können, du hast DVD-Laufwerke bei Sony drinnen gehabt, du hast quasi als DVD-Player benutzen können, hat Nintendo mit der Minidisc-Entscheidung quasi sämtliche CDs, DVDs und so weiter aus dieser Konsole verbannt. Und gleichzeitig auch die Entwickler eingeschränkt, weil ein Mini-CD, also Minidisc, hat einfach weniger Speicher. Weniger Speicher hast, weniger Datenvolumen für ein gutes Spiel. Allerdings hat halt Nintendo argumentiert, quasi, ja, die Ladezeiten bei Minidiscs sind kürzer, was, und ladezeitentechnisch hat Nintendo immer schon geschaut, dass so kurz wie möglich gehalten ist, im Vergleich zu der Konkurrenz. Es ist weniger Piraterie möglich mit Minidiscs und so weiter. Das ist halt so Nintendos Art und Weise, das Ganze zu schä zum Reden, besser gesagt. Warum Minidiscs? Und dann ist während diesem Showcase etwas gekommen, womit auch keiner gerechnet hat. Es ist der Nintendo GameCube gezeigt worden mit einem Netzwerk-Adapter-Modul, was man unten halt so dran stecken können. Und plötzlich sind die Fans wieder hellhörig geworden. Online-Gaming. Und obwohl Nintendo das bei diesem Showcase präsentiert hat und quasi so die Leute an Guster gemacht hat, Leute, es gibt bald Online-Gaming bei uns, haben es dazu nichts gebracht. Im ganzen Verlauf, ich habe mir das da irgendwo notiert, im ganzen Verlauf der Nintendo GameCube-Geschichte kam nur ein einziges Spiel mit einem Online-Modus und selbst das war ein Port von der Sega Dreamcast auf den GameCube. Hat
Wow.
Zoom gerade meinen Daumen gescannt und es, Alter. Ich habe einen Daumen gemacht und Zoom hat den gescannt und hat dann jetzt ins Bild einblendet. Entschuldigung, ich muss das jetzt gleich nur machen. So müssen das. Alter, okay. Ah, oh, scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Zuhörer, dass ich mich hab ablenken lassen, aber ich bin leicht zu begeistern. So. Jetzt war aber von dem Release vor 2001 nur alle nichts zum Sehen, weil wir haben schon Sommer, quasi fast schon Herbst 2000. Und wie soll das da jemals rauskommen? Also wurde der Release verschoben auf 2001. Und da auch jetzt wieder quasi, wir haben einen Japan-Release, wir haben einen USA-Release und Europa kommt halt dann, wenn wir noch was übrig haben. Ja. Und bei Europa ist hat es dann geheißen 2002 irgendwann. Ist halt auch nicht unbedingt die feine Englische, aber das ist bei Nintendo nix nice. Sie haben aber gewusst, sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute interessiert bleiben, wenn sie schon nicht wirklich was haben, außer ein paar kleine Specs und ein paar Spiele-Trailern. Ist Nintendo plötzlich dahergekommen mit Deals, Exklusiv-Deals. Zum Beispiel mit Capcom. Für Erwachsenenspiele. In Nintendo wollte halt mit dem GameCube endlich dieses Kinderspiel-Image loswerden. Und haben eben mit Capcom so einen Deal gemacht für zum Beispiel Resident Evil. Dass Resident Evil nur mehr für Nintendo produziert wird. Und nicht nur das, auch diverse andere Franchises, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wenn man es mal nicht notiert habe. Ich glaube Perfect Dark. Und so Geschichten, es sind einige wirklich Erwachsenen-Games und speziell so Horror-Games sind dann exklusiv zugesagt worden für den Nintendo GameCube. Während für den GameCube Nintendo nur mit so Special Deals hat daherkommen können, war in der Zwischenzeit der Game Boy Advance ein Riesenerfolg. Also dürfte sich verkauft haben wie warme Semmeln, aber zudem habe ich kaum was recherchiert, das ist manueller Bereich gewesen. Was aber eingeschlagen hat beim GameCube wie nichts anderes, und das hält sich bis heute, Smash Bros. Melee. Eines der erfolgreichsten Spiele, was Nintendo je ausgebracht hat, ist damals auf dem Nintendo GameCube gestartet. Und Smash Bros. Melee ist eine gigantische Community, die sie bis heute hält, wo gewaltige Tournaments stattfinden mit Preisgeldern in immenser Höhe. Also die Smash Community ist eine der treuesten Communities, die Nintendo hat. Hat aber tatsächlich vor einigen Monaten denen echt in die Eier treten, als Nintendo einer quasi gesagt hat, ja, sie werden die Smash-Community nicht mehr mit Material versorgen, weil es darin kann irgendwie kann Nutzen für sich sehen. Hab ich einen Beitrag auf Twitter gelesen, aber ich dachte so, Alter, das ist echt, Arsch, die ganzen Smash-Turniere und Events, die so in Europa und USA und so geplant sind, haben alle gecancelt werden müssen, weil Nintendo gesagt hat, sie geben einer keine Konsolen, keine Spiele mehr. Ziemlicher Arsch-Move, finde ich. Ziemlicher Dick-Move. Und ja, was ebenfalls angekündigt worden ist, beziehungsweise die Leute dann auch durch Smash Bros. Melee gesehen haben, da taucht halt plötzlich Banjo auf. Da taucht Donkey Kong auf. Und das ist halt alles Rare. Und wie wir wissen, Rare ist verantwortlich für ein paar der größten und erfolgreichsten Nintendo-Spiele aller Zeiten. Und wenn Rare quasi mit an Bord ist, dann sind die Fans automatisch auch da. Und Nintendo hält Wort mit dem, sie sind billiger als die PlayStation und der Dreamcast mit $200 Startpreis mit einer phänomenalen Grafik und der GameCube hatte tatsächlich eine bessere Grafik sogar als die PlayStation und der Dreamcast, waren somit leistungsstärker und günstiger als die Konkurrenz. Und dann haben sie auch noch so Games ausgebracht wie Metroid Prime. Eine 3D-Version von einem Spiel, wo nie wer gedacht hätte, dass das überhaupt in 3D funktionieren kann, aber scheiße, es haut. Und bei der nächsten E3 hat dann auch nur der Firmenchef, ist er plötzlich dahergekommen, Mario Sunshine. Und zwar wirklich am Gameplay zu Mario Sunshine, was auch wieder was ganz Neues war. Mario nicht nur wieder in einer 3D-Welt, sondern mit diesem Gießkannenteil obendrauf. Also Nintendo hat eigentlich anfangs sogar sehr vieles richtig gemacht. Bis Zelda Wind Waker angekündigt worden ist. Ne? Das hat dann die Fans wieder ein bisschen nervös gemacht, dass sie gedacht haben, Alter, da zeigt es uns bei der ersten Präsentation so eine geile Grafik von Link und Ganondorf im Schwertkampf und dann kriegen wir so ein abgespecktes Zelda im Comic-Look. Da waren sie mal kurz sauer. Aber die meisten haben eigentlich gefragt, wo bleiben die Spiele-Demos, wo bleiben die Gameplay-Vorführungen von diesen Spielen. Es ist nichts dahergekommen, sondern immer nur Trailer. Bis ein neues Kirby-Spiel vorgestellt worden ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geheißen hat, aber dieses Kirby-Spiel haben es dann tatsächlich mit Gameplay gesagt, weil, und jetzt kommt das, wo sich Nintendo gedacht hat, damit stechen wir unsere Konkurrenz aus. Dieses Spiel hast du über den Game Boy Advance mit dem GameCube steuern können. Und der Kirby hat das, der ist ja quasi so, der ist so gerollt auf so Plattformen und du hast ihn da durchbalancieren müssen. Und wenn er von dieser Plattform runtergefallen ist, hat er dir quasi aufs Game Boy Advance Display drauffallen können und du hast dann vom Advance wieder zurück auf den GameCube, auf den Fernseher rollen müssen. Also sie haben sich gedacht, mit dieser konsolenübergreifenden Steuerung, mit dem holen sie jetzt den Markt. Naja, not so much. Weil, dazu komme ich aber gleich noch, dazu komme ich gleich noch. Weil, das ist was, auf dem Nintendo dann nur Zeit da rumreiten wird beim GameCube. Es kommt nämlich schon wieder zu einer Release-Verschiebung. Während der Nintendo GameCube in Japan im September starten soll, wird der Amerika-Release von 4. November auf, glaube ich, 17. November oder sowas verschoben. Der erste große Fehler, weil dazwischen erscheint die Microsoft Xbox. Sie haben also den Release der wohl berühmtesten Konsolenmarke, gleich noch Sony, verlegt, dass sie erst nach einem Neuling starten. Das heißt, der Neuling hat die Chance gehabt, Leute abzugreifen, während sie schon heiß sind, während sie geil sind, auf was Neues, auf was Frisches, auf eine neue Konsole. Und Nintendo gibt einer wirklich quasi freies Wort da, das, weil sie nach wie vor Microsoft nicht ernst nehmen. Jetzt ist aber noch was anderes passiert. Wir schauen nämlich schon das Jahr 2001 und wie ihr euch alle erinnert, da ist ein Haufen Scheiße passiert auf unserer Welt. Insbesondere in New York City. World Trade Center ist angegriffen worden und es kam nicht nur zu einem menschlich tragischen Zwischenfall, sondern zu einem weltweit wirtschaftlichen Kollaps. Wir lassen jetzt wirklich, ich möchte nicht lang drüber reden, aber es ist jetzt dadurch auch zu einem wirtschaftlichen Kollaps gekommen. Und wenn die Wirtschaft stillsteht und kollabiert, dann sind die Leute nicht unbedingt geil drauf, dass sie was kaufen. Und trotzdem ist 2 Tage später drei Tage später ist der GameCube in Japan gestartet. Trotz dieses Ereignisses. Weil es nur einen Tag vorher, also 2 Tage später, am 13. September, haben sie nämlich ein spontanes Event gestartet mit einer Überraschung für alle Fans. Es kommt für den Nintendo GameCube ein Resident Evil Remake vom ersten Teil. Der war ja riesen Fangemeinde, mega erfolgreich. Es kommt ein Remake mit dem Originalschöpfer in besserer Grafik für den Nintendo GameCube, der morgen erscheint. Leck mich am Arsch, was für ein Timing für so ein News. Entsprechend hat sich ja der GameCube dann in Japan verkauft. Und später dann im November, trotz der starken Xbox-Verkäufe, auch wieder, weil die USA bleiben Nintendo-Land. Es schaut wirklich so aus, wie wann der GameCube eigentlich alles richtig gemacht hätte. Bis auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das war das Start-Line-Up. Der GameCube ist an den Start gegangen mit Luigi's Mansion, mit Wave Race und Super Monkey Ball. Kein einziger wirklicher Konsolenseller. Aber in Luigi's Mansion sind doch dann einige Fans generieren und Kinder, weil es hat unglaublich schön gemacht, das grafisch schön gemacht, das Luigi Adventure war und auch Luigi's erstes Solo-Spiel. Es war halt kein Mario 64. Es war kein Mario 64 oder kein Grund, diese Konsole zu holen. Das war dann tatsächlich erst am 21. November Smash Bros. Als Smash Bros. Erschienen ist, sind die Konsolenverkäufe wieder hochgeschossen und Nintendo hat darin die Rettung dieser neuen Konsole gesehen. Was dann aber passiert ist, und das finde ich jetzt mega geil, Moment, na, da habe ich nur eine Zwischennotiz. Es hat dann Panasonic einen weiteren GameCube ausgebracht, den Panasonic Cube. Das war im Prinzip der GameCube in Grässer, in Chromsilber mit DVD-Laufwerk und der war $100 teurer. Aber wir alle wissen, oh, du kriegst um $100, kriegst du zwei DVD-Player. Drum, der hat sich überhaupt nicht verkauft, das war nur ein Versuch. Er ist ja überhaupt nicht gezogen am Markt, weil er eben so teuer war und die Leute sich halt über einen billigen DVD-Player zum GameCube geholt haben. Was aber passiert ist, ist, dass in der Zwischenzeit jetzt die Xbox nicht einfach nur einen Markt gewonnen hat, sondern sie dachte, hey, wenn es jetzt der Nintendo so gut verkauft, machen wir unsere Konsole einfach nur ein Stück billiger, damit wir attraktiver werden für die Spieler. Folglich ist auch Nintendo ein bisschen runtergegangen mit dem Preis. Aber Gates hat dann etwas gemacht, womit Nintendo hat nicht rechnen können. Er hat Xbox Live gestartet. Xbox Live war eine Revolution des Gamings, die Nintendo echt ins, die hat Nintendo ins Ausgeschossen mit dem GameCube. Warum? Weil Xbox Live war plötzlich Online-Gaming von der Couch aus. Das war eine absolute Marktrevolution, hat alles auf den Kopf gestellt, was wir bisher kennt haben, und plötzlich hat damit jeder rechnen müssen. Eigentlich ja Nintendo, aber selbst Nintendo, obwohl Xbox Live gerade startet und gigantisch ist, stellt sich Nintendo hin bei einer Pressekonferenz und sagt, ja, wir sehen keine Zukunft im Online-Gaming. Das ist jetzt nett und schön und die Leute glauben, es ist interessant. Aber wisst ihr, was wir haben? Wir haben Game Boy Advance-Steuerung auf unserer Konsole. Sie kommen schon wieder mit neuen Spielen, die diese Game Boy Advance-Integration haben. Sogar bis zu 4 Spielern. Über Game Boy Advance, quasi, dann spielt halt jeder auf seinem Advance Screen und am Fernseher sieht man dann das geteilte Spiel. Was aber Nintendo bei der Sache vergessen hat, ist, das heißt, jeder von den 4 Spielern braucht zusätzlich ein Game Boy Advance, braucht zusätzlich so ein Modulkabel, das du an den GameCube anschließen kannst und braucht das jeweilige Spiel, um das geht, nicht nur auf dem GameCube Server, sondern auch jeweils auf dem Game Boy Advance. Das heißt, sie haben Spieler so richtig schön zur Tasche gebeten, um das Feature zu verkaufen, was sie glauben, dass Online-Gaming ersetzen kann. Leck mich am Arsch, wie dumm muss man eigentlich sein? Das war aus meiner Sicht, war das da die dümmste Entscheidung, die sie im ganzen GameCube-Prozess haben treffen können, dass sie Online-Gaming so maßlos unterschätzen und auf sowas Dummes wie Gameboy-Steuerung setzen. Weil rückblickend, das hätte einer klar sein müssen, dass das Online-Gaming das nächste große Ding ist. Ich meine, Xbox hat sofort verstanden, darum haben sie es gestartet. Sony ist nachgezogen. Und sogar der Dreamcast hat eine Online-Fähigkeit gehabt. Aber Nintendo? Na, sie sehen keine Zukunft darin. Das war so eher ein Ding, wo sie gesagt haben, so verkaufen wir unseren GameCube. Und was sie auch gehabt haben, waren eben diese Exklusivtitel. Und was sie sich dann noch geholt haben, zusätzlich zu den Exklusivtiteln, war ein Game, was eigentlich exklusiv jemand anderem versprochen war, nämlich Final Fantasy. Final Fantasy hatte zu der Zeit eigentlich einen Exklusivdeal mit Sony und einem Studio, welches sich Sony verschrieben hatte mit quasi Final Fantasy erscheint exklusiv nur für die PlayStation. Aber bei Nintendo, glaube ich, selber im Haus oder bei dem Entwicklerstudio ist wer drinnen gesessen, der quasi 51% der Anteile des Studios hinter Final Fantasy besessen hat. Und durch dieses eine Prozent hat er quasi Entscheidungsgewalt gehabt über IPs wie Final Fantasy und hat er gesagt, na, Nintendo zahlt mal gutes Geld, also kriegen die jetzt auch ein Final Fantasy. Was für Fans dann natürlich weiterer Grund war, doch den GameCube wieder Chance zu geben, weil Final Fantasy bei der Grafik, bei dieser Konsole und der Controller damals war auch mega beliebt bei Spielern, ist er bis heute noch beliebt, auf der Switch sogar. Er ist ein phänomenaler Controller gewesen. Das war so eher ein letztes Aufbäumen, nenne ich es mal. Weil 2002, sage ich mal, im ganzen Jahr ging es mit dem GameCube und Nintendo konstant bergauf. Also sie haben viel richtig gemacht, sie haben viel geile Sachen gebracht, die Fans sind begeistert. Und dann ist was passiert, was glaube ich viele Fans in Mark und Bein erschüttert hat. Rare ist verkauft worden. Rare, die Firma, die hinter den geilsten Titeln steht, ist verkauft worden an Microsoft. Jetzt weiß man nicht, war das ein Riesenfehler oder war das gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil Rare dann für Microsoft gar nicht so gute Spiele gebracht hat. Aber wenn Fans halt wissen, Nintendo und Rare macht geilen Scheiß und dann ist Rare plötzlich weg, war das halt für viele Fans so richtig so Angst haben um Nintendo, was soll jetzt sein, wenn sie Rare nicht mehr haben. Naja,
Es
sie
ist ja dann
haben.
noch, Killer Instinct ist dann noch für die Xbox erschienen. Also das haben sie noch gemacht, glaube ich.
Ja,
Oder
so ein Port,
fortgesetzt
ein paar
sogar.
Ports haben es gemacht von einer neuen
Ja.
IPs, aber so richtig so einen neuen
Richtig
Blockbuster.
Neues kam nicht wirklich, ja.
Ja. Nee,
Nicht
es hat sie
wirklich.
nicht gehalten.
Ja.
Der GameCube hat dafür in der Zwischenzeit natürlich auch mit so Überraschungen geglänzt, wie am Zusammenschluss von Nintendo und Sega, weil die haben ja da Sonic Adventure Battle, oder wie das geheißen hat. Also dieses Sonic 3D-Abenteuer, was ja mega geil war damals. Das war ein richtig gutes Spiel. Eines der besten Sonic-Spiele, meiner Meinung nach. Das beste 3D-Sonic. Das ist damals rausgekommen. Also Nintendo hat ja wirklich viel richtig gemacht, aber sie hätten dann auch versucht, dass sie ein Modul bauen für den quasi GameCube. Das war der Game Boy Player, womit du quasi hast Game Boy Spiele auf der Konsole am Fernseher spielen können. So ein bisschen hat sich da so abzeichnet, dass die Idee für die Nintendo Switch schon so ein bisschen in einer Köpfe war, nur die Umsetzung war halt kacke. Weil dieser Game Boy Player ist auch gefloppt.
Stimmt.
Und dann schreiben wir eigentlich schon das Jahr 2004 und der GameCube ist am Boden. Er ist wirklich am Boden. Xbox hat sich alles geholt, was holen können. Auf der E3 ist alles Mögliche präsentiert worden von Sony und Xbox, was Spieler einfach nur zum Sabbern gebracht hat. Aber die E3 war auch ein Wendepunkt für Nintendo. Also der Nintendo GameCube und alles, was da passiert ist, an Prozesse und was sie da richtig und was sie falsch gemacht haben, was sie verloren und gewonnen haben. Und auch die Entscheidungen, die getroffen sind. Aber bei der E3 dann 2004 taucht plötzlich ein neues Gesicht auf der Bühne von Nintendo auf und so von Nintendo USA namens Reggie. Taucht auf der Bühne und er kündigt sich selber an mit dem Satz: "My name is Reggie and I'm all about kicking ass, taking names and making games." Also Kommunikation, die es da so hättest von Nintendo nie vorstellen können. Und dann hat er plötzlich so ein Charisma, ein Know-how, kommt auf die Bühne, ganz lässig und so. Er wirkt wie ein Gamer. Und was Reggie dabei hat, war der Nintendo DS. Und die Masse rastet aus. Ein neuer Handheld und die schaut dann noch so geil aus. Und der Nintendo DS war ja dann auch wieder ein gigantischer Erfolg. Was Reggie aber auch im Gepäck gehabt hat, war eine Ankündigung eigentlich für Nintendo GameCube, die. Wenn du dir heute anschaust, da gibt es so Mitschnitte, Videos von dieser Präsentation und wie das Publikum durchdreht. Zelda Twilight Princess. Diese erste Trailer-Vorführung, oh, das war wie wenn's dann, wie wenn's dann Marvel-Film herzeigst, wie wenn es dann an plötzliche Cameo von Peter Parker, also eben die drei Spider-Man hast. Die Masse ist durchdraht. Wenn du dir das anschaust, die sind wirklich absolut durchdraht. Beim Trailer, also beim Reveal von Zelda Twilight Princess, wobei es damals noch nicht so kassen, sondern es war einfach nur kassen, es kommt dann ein Zelda-Abenteuer. Aber die Grafik war das, was sie ursprünglich versprochen haben im ersten GameCube Presentation-Video. Es war einfach phänomenal geil, es war traumhaft schön und es war das, was die Fans haben wollten. Allerdings hat sich da schon abzeichnet, dass der GameCube am Sterben ist. Also recht viel mehr ist nicht gekommen. Und auch im Jahr 2007 sind insgesamt nur 5 Spiele für den GameCube erschienen. Im gesamten Jahr nur 5 Spiele für den Nintendo GameCube. Und das letzte Spiel kam im August 2007 und das war Madden NFL. Das war das letzte Spiel, was für Nintendo GameCube released worden ist. Und insgesamt aber hat der GameCube als Konsole trotzdem sämtliche berühmten, bekannten, beliebten IPs in einer Konsole vereint. Man, dass das jetzt die Switch durch die Abwärtskompatibilität auch kann, okay. Aber durch Releases, der GameCube hat sie alle gehabt. Mario, Wario, Luigi, Mario Party, Smash Brothers, Fox, Wave Race, Star Wars, Tony Hawk's. Der GameCube hatte sämtliche großen IPs, Final Fantasy, Resident Evil, da alles, was Rang und Namen hat, ist erschienen für den GameCube. Nicht durch Abwärtskompatibilität, sondern weil es wirklich erschienen sind für diese Konsole. Also eigentlich war die Konsole technisch, grafisch und spielerisch ein grandioser Erfolg, aber halt ein wirtschaftlicher und ein entscheidungstechnischer, von dem her wieder mal weiter auf Kurs bei Nintendo, katastrophaler Flop, weil es einfach sehr viele Fehlentscheidungen getroffen haben. Aber es war halt dann der Kickstart in Richtung einer ganz neuen Konsolengeneration, weil mit dem DS haben sie neue Handhelds gehabt und nachdem der GameCube selber quasi eingerext wurde, war bahnfrei für die Wii. Und jetzt habe ich meinen epischen GameCube-Monolog beendet. Ich habe ihn so kurz gehalten wie möglich. Glaubt's mir. Da waren nur so viele kleine Geschichten dazwischen, die ich hätte erzählen können. Über zum Beispiel den an der an einer an, an der eines der Entwicklerstudios, das was verantwortlich war für Metroid Prime, ebenfalls Fun Fact, da wurde der Chef des Entwicklerstudios wurde entlassen, weil er das ganze Geld, was Nintendo ihm eigentlich gegeben hat für insgesamt 5 Spiele, hat er ausgegeben für Prostituierte, teure Autos und teure Urlaube. Ist ihm Nintendo dann draufgekommen und hat gesagt, okay, mein Lieber, du bleibst jetzt schön brav in deinem Office und du rührst keinen Finger mehr, ohne dass wir davon wissen. Und dann haben sie einer von diesen 5 Spielen, weil sie gesehen haben, da ist nichts wirklich fertig, haben sie einer 4 gestrichen, bis auf ein Action-Adventure, das ist dann Metroid Prime worden. Und dann ist Nintendo nur draufgekommen, dass die, ich glaube, drei der Chefs dieses Entwicklerstudios, unter anderem der eine, den schon mal erwischt haben, und zwei seiner Partner haben auf den Servern dieser Firma nur Pornoseiten betrieben, was natürlich auch mit der Firmenpolicy von Nintendo nicht so gut vereinbar war. Also haben sie gesagt, okay, ihr macht uns jetzt Metroid Prime fertig und dann seid ihr weg vom Fenster. Wir kaufen euch ein Studio, wir kündigen alle eure Chefs, ihr werdet jetzt zum Second Party von Nintendo, damit wir ja wissen, was bei euch im Haus vorgeht.
Wow.
Also es gibt in der GameCube-Geschichte noch viel mehr solche Anekdoten, aber ich habe es jetzt wirklich runtergekürzt auf die Basics. Und jetzt übergebe ich an den Michi und der hat, glaube ich, jetzt die technologische Revolution von Nintendo.
Revolution auf jeden Fall. Ob es jetzt die technische war, darüber lässt sich streiten. Man darf nicht vergessen, die Wii. Obwohl sie erfolgreich war, wie keine andere Konsole zuvor, musste trotzdem gegen PlayStation 3 und die Xbox 360 antreten damals. Also erschienen ist das ganze Gerät, also die Wii, 2006 und war bis zu dem Punkt, das war der Hit für Nintendo. Also die hat sich im Laufe ihrer Geschichte über 100 Millionen Mal verkauft. Ich glaube, ich kenne niemanden in meines Freundeskreis, der nicht wie daheim stehen hatte. Nintendo hat es damit wirklich geschafft. Die Wii war im wahrsten Sinne ein Haushaltsname. Das hat jeder gewusst, egal ob es jetzt die Oma war, ob es die Tante Grete war. Jeder hat mit der Wii gespielt. Und das geheime Konzept dahinter oder das erfolgreiche Konzept dahinter war ganz klar die Revolution des Controllers, nämlich die Wiimote, wie man sie auch genannt hat. Der Controller hat nämlich ausgeschaut oder schaut nach wie vor aus wie eine dünne kleine Fernbedienung, ein Steuerkreuz obendrauf, zwei Knöpfe und quasi, wenn man es in der Hand hat, wie eine normale Fernbedienung, beim Zeigefinger auch noch eine Z-Taste quasi. Das Ganze ist dann noch erweitert worden mit dem sogenannten Nunchuck. Das war dann quasi ein Analog-Controller zum Anschließen und klingt alles ganz easy eigentlich, aber der Gag dahinter war auch noch, es gab Bewegungssteuerung damit. Also du hast jetzt nicht nur mit Knöpfe drücken die Figuren, das heißt jetzt Mario, Zelda und Co. gewesen, sondern du hast wirklich mit Handbewegungen, Gesten gesteuert. Was Tetris für ein Gameboy war, ist dann Wii Sports eben für die Wii gewesen. Das Spiel war von Haus aus dabei. Du hast die Wii gekauft und das Wii Sports war dabei. Du konntest Bowling spielen, Golf, glaube ich. Ja, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, das, was die meisten, Baseball, na klar. Und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht daheim seine Bowlingrunden gespielt hat auf der Wii.
Oh
Also
ja. Oh, Bowling was ein geiler
das war
Base.
das
Das war
Partyspiel.
das, ja. Oh, ich habe am
Und
liebsten aber
ja.
Golf gespielt. Golf hat mir am meisten Spaß gemacht.
Nein, also
Gespielt.
mein Favorite, das war einfach Bowling. Egal, das konnte ich mit jedem spielen und das war auch das Erfolgsgeheimnis. Also Nintendo hat es bei der Wii wirklich darauf angesetzt, die Nichtspieler auch anzusprechen, mit einem, ja, einfach mit dem Aussehen, das jeder kennt, irgendwie ein bisschen was Bekanntem. Daher war auch das ganze Menü von der Wii aufgeteilt, eigentlich wie Kanäle. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine TV-Box zum Beispiel bedient hast, also wirklich eine intuitive Bewegungssteuerung auch. Du hast gewusst, okay, das ist jetzt der, keine Ahnung, der Wii-Kanal für damals sogar noch mit YouTube-Kanal, wo du natürlich YouTube-Videos schauen konntest, und allen möglichen. Dann, das war das erste Mal, dass es das Miiverse gab. Du konntest deinen eigenen Charakter quasi oder dich als Charakter in die Konsole reinladen und das dann auch in bestimmten Spielen verwenden. Also, ja, es war der Hit schlechthin für Nintendo. Die ganze Innovation seitens Bewegungstechnik und Eingängigkeit hat leider auch einen Preis gehabt. Die Spiele waren einfach grafisch nicht auf einem Niveau von einer PlayStation 3 oder einer Xbox 360. Das hat die Konsole einfach nicht hergegeben. Mein abschreckendes Beispiel ist da immer noch Star Wars The Force Unleashed. Habe ich jahrelang immer nur auf der Wii gekannt und gespielt und habe gedacht, ja, cooles, geiles Spiel, gar keine Frage. Bis ich dann Jahre später auf der PlayStation 3 nachgeholt habe und mir dachte, da fehlen ja komplette Levels oder da haben komplette Levels gefehlt, weil einfach die Konsole, die Wii, nicht in der Lage war, diese Grafik so wiederzugeben wie eine PS3 zum Beispiel. Wie gesagt, nichtsdestotrotz war das der Siegeszug schlechthin von Nintendo und wie gesagt, 100 Millionen verkaufte Einheiten sprechen da eigentlich ein ganz klares Wort. Witzigerweise, du hast erwähnt, dass der GameCube das Online-Feature sehr, nennen wir es mal, vernachlässigt hat. Die Wii haben sie unter anderem auch verkauft als die Konsole, die niemals schläft, weil es die erste Konsole Nintendos auch war, die quasi ständig mit dem Internet verbunden war. Es gab dieses Wii Connect 24. Das heißt, du konntest, oder für die damaligen Verhältnisse ständig mit dem Netz verbunden sein, mit WLAN-Verbindung. Damals hast du halt noch entweder einen Windows-PC braucht und diesen USB-Connector. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, sondern wie so nachher eigentlich fast jeder Handy-Anbieter auch hatte, diese kleinen tragbaren Internet-Konnektoren. Weil, ja, wirklich so LAN in jedem Haushalt gab es noch nicht oder war jetzt noch nicht so verbreitet. War dann aber auch hauptsächlich, also für Spiele ist das kaum genutzt worden im Grunde. Aber es kam auch die Virtual Console das erste Mal vor bei Nintendo, die dann eben dafür gesorgt hat, dass man ältere Spiele auch oder gerade Nintendo 64-Spiele dann wieder auf der Wii spielen konnte. Also ein bisschen haben sie aus dem Fehler gelernt, das Online-Gaming zu unterschätzen. Und ja, ging eigentlich sogar ziemlich lange sehr gut. Also 2006 kam die Konsole auf den Markt, bis 2011 waren es sehr erfolgreich. Dann sind die Zahlen etwas abgeflacht, worauf Nintendo dann meinte, gut, wir brauchen einen Nachfolger. Das mache ich jetzt auch ganz kurz, weil ja, die Wii U. Was genau sie sich dabei gedacht haben, ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, ob es wer von euch kann, war im Grunde die gleiche Konsole, nur mit einem viel, 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 viel größeren Controller, nämlich einem quasi Gamepad mit einem Bildschirm in der Mitte, also Touchscreen in der Mitte. Ehrlich gesagt, etwas unhandlich. Also jeder, der sich zu dem Zeitpunkt über den Xbox-Controller beschwert hat und dann den Wii U-Controller hatte, hat sich mal heftig ins Fäustchen gelacht. Und ja, kam nicht mal ansatzweise an den Erfolg von der Wii ran. Und wie gesagt, 2012 ist die Wii U erschienen, hat dann aber auch gegen Sony PlayStation 4 und die Xbox One dann absolut keine Chancen mehr gehabt. Und 2017 war es dann eigentlich auch vorbei mit der Wii und der Wii U damit. Und ja, war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konsolengeneration. Hat auch so Perlen vorgebracht wie Zelda Twilight Princess, eines der genialsten Zelda-Spiele auch. Und ja, so viel zum Thema Wii und Wii U.
Ja, aber jetzt ein bisschen ein Exkurs in die Hardware der Wii.
Ja.
Da hat es ja lauter lustige Spielereien gegeben. Ich
Ja,
sage
ja.
jetzt nur so zum Beispiel Balance Board.
Ja, also die Peripheriegeräte waren da auf jeden Fall, abgesehen von der Fernbedienung oder dem Wii-Controller, nenn es wie du möchtest. Das Balance Board war auch eine, also wie gesagt, sie haben versucht, das wirklich an jeden Mann und jede Frau zu bringen und genauso an die sportlichen Zocker, sagen wir mal so. Und das Balance Board war eben auch der Versuch, auf dem du quasi deine Yoga-Übungen daheim vorm Bildschirm machen konntest. Ja, war schon sehr mutig, muss ich sagen. Hat sich aber auch ausgezahlt. Also die Verkaufszahlen von dem Balance Board, das war jetzt nicht das billigste. Ich glaube, allein das hat dann noch einmal die Hälfte der Konsole selber gekostet.
Ja.
War aber auch das einzige Spiel, das es irgendwie unterstützt hat. Also es kamen dann keine Spiele weiter, dass dieses Board weiter genutzt worden wäre. Aber ja, das ist dann halt auch wieder ein bisschen Philosophien Nintendos, so wir machen das jetzt einfach, weil wir Bock drauf haben und bringen es trotzdem raus. Und ich glaube, genauso ist dieses Gameboard dann auch entstanden.
Was würdest du sagen, waren so die spielerischen Highlights von der Wii jetzt? Ich meine, natürlich Wii Sports, haben wir ja schon gesagt, das haben wir alle gefeiert. Aber wenn du jetzt sagst, auf die Games, ich erinnere mich da zum Beispiel so an so Titel wie Paper Mario. Das war quasi tatsächlich mal so dieses 2D und 3D verbunden. Was für mich war das ein extrem geiles Feature. Was würdest du sagen, sind so die Highlights, die man, sollte man irgendwo Zugang zu einer Wii haben, unbedingt mal gespielt haben sollen?
Ja, wie schon erwähnt, auf jeden Fall das der Zelda-Ableger für die Konsole, nennen wir es mal so, also der Twilight Princess, ist ein eher, ich sag jetzt mal, ungewöhnlicheres und düstereres Zelda gewesen, aber absolut genial auch.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, Manuel, ich sehe es, ich weiß, ich erwähne auch Super Mario Galaxy, das war schon.
Wollte ich gerade sagen.
Das war natürlich auch eins der Highlights, ein komplett ungewohntes Spieleumfeld, das nochmal Super Mario 64 in den Schatten gestellt hat, weil ja, es war keine Spielewelt mehr, sondern es waren Spieleuniversen und Spieleplaneten, die sich wirklich 360 Grad gedreht haben und ja, das meistern durftest, sage ich jetzt nochmal.
Gibt es denn irgendwelche im Entstehungsprozess? Ich meine, wenn du jetzt sagst, du die Wii U, da ist die Wii und die Wii U, da ist ja echt einiges passiert. Ich meine, die Wii U, dass die eine Schnapsidee war, haben wir jetzt auch etabliert, weil wozu dieselbe Konsole nur im Budget kaufen? Das hat überhaupt keinen Sinn.
Nein, also sie wollten auf jeden Fall den GameCube auch nicht ganz aufgeben, aber hatten jetzt nicht wirklich großartige Chance. Also die erste Version der Wii, die rauskam, war auch noch abwärtskompatibel. Also du konntest noch GameCube spielen, also auf der quasi ersten Version, die konnte noch GameCube-Spiele lesen, hatte auch oben, also entweder du hast den, wie heute, entweder schräg aufgestellt oder senkrecht hingelegt, ganz flach, und hattest die Möglichkeit, dann quasi auf der Oberseite der Konsole noch 4 GameCube-Controller anzuschließen, plus eben, wie vorher schon genannten, Memory Cards auch zu nutzen. Gab's aber ab 2011 bei der quasi zweiten Version oder Revisierung von dem ganzen Teil die Möglichkeit nicht mehr, weil es einfach so teuer war. Genauso war HD nicht möglich auf der Wii. Also das die höchste Auflösung, die Wii geschafft hat, das muss gewesen sein, lass mich nachdenken, das ist jetzt nicht Glück, die 720p.
War die 720, ja.
Genau. Und wie gesagt, das gegen PS3 und Xbox 360 war halt lieb. Und ja, keine DVD-Wiedergabe. Also sie haben zwar die Spiele auf CDs rausgebracht, aber die Wii als DVD-Player zu verwenden, ging auch nicht, weil laut Nintendo anscheinend die Konsole zu schnell abgenutzt geworden wäre, oder der Laser der Konsole. Und deswegen haben sie das Feature nicht eingebaut.
Wie viele von diesen, wie heißen die, Remotes, glaube ich?
Ja, es gab, also erst gab es die Remote mit den Nunchuck und dann gab es noch die Remote Plus. Das war quasi ein Aufstecker für die längliche Fernbedienungseinheit. mit der dann quasi die Bewegungen noch genauer
Genau.
übertragen werden sollten. Ja, war auch wieder so ein, wir bringen es auch erst viel, viel später raus, aber die Anschlüsse sind schon mal da und wir sagen den Leuten dann später, wofür es gut ist. Hat ja schon beim Nintendo 64 funktioniert.
Das erschien doch aber auch mit einer Special Edition von Mario. Kann ich mich erinnern. War das nicht irgendwie auch so? War es nicht New Super Mario Bros.? War das?
Na, ich glaube, es war sogar Skyward, also Zelda Skyward Sword, wo sie dann die Steuerung verbessert gebraucht haben. Und deswegen kam das Teil dann quasi auch raus, weil du wirklich nur noch eigentlich mit Bewegung oder zu 90% mit Bewegung den Kampf führen konntest in dem Zelda-Titel.
Gut, aber was ich eigentlich fragen wollte, war, wie viel von diesen Dingen hast du in die Wand pfeffert aus Versehen?
Einen.
Einen!
Ja, und dann habe ich die Schlaufe verwendet.
Adnan, hat's dir einen Kost?
Nein, das nicht. Bei mir nicht.
Manuel, hast du schon mal einen Ausrutscher gehabt mit der Wiimote?
Ja, kürzlich, aber mit der Wii U, mit der, was rede ich, mit der Switch. Switch Sports. Ich hab meinen Eltern Switch Sports geschickt und habe ihnen 100 Mal erklärt, bitte, bitte die Schlaufe verwenden. Bitte unbedingt die Schlaufe verwenden. Und dann filme ich mich selber, wie mit meiner besten Freundin spiele und mir beide eine Schlaufe oben. Und dann knallt sie den Controller voll an die Wand. Ja.
Solange es die Wand war, nicht der Fernseher.
Es ist nichts passiert, also Nintendo ist sehr robust. Zum Glück. Die Wand ist mir ja wurscht.
Ich würd echt gern, also wenn irgendwer von euch die Wii nu steh hat, die normale Wii, und Wii Sports, also ein Daily Game Wii Sports Abend, würde ich sofort machen. Einfach nur im Golf zum Spielen, Bowlen und Baseball und ein paar Bier dabei trinken. Das war so geil.
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
Hey! Ein Lachen geht bei beidem. Ja, leider ist die Wii tatsächlich eine Konsole, die relativ schnell abgefrühstückt ist, themenmäßig. Weil ich persönlich finde, sie hat sie auch nicht weiß gut wie lange gehalten. Oder täusche ich mich da?
Naja, wie gesagt, also 2006 bis, sagen wir jetzt mal, 2012
12.
war es noch spruchreif, aber diesen wirklichen Hype gab es die ersten 2, 3 Jahre, aber der ist dann auch sehr abgeflacht, weil einfach es waren sehr die Casual Gamer, die bedient wurden mit sehr viel mittelprächtigen Spielen. Und die Hardcore-Fans sind halt leider ziemlich auf der Strecke geblieben, außer dann eben mit so kleinen Highlights wie Super Mario Galaxy und den Zelda-Titeln.
Ja, aber ich lese da gerade nämlich online, das letzte Spiel, was für die Wii erschienen ist, war im Herbst 2019, Just Dance.
Wollen wir da jetzt wirklich was dazu sagen? Also.
Vielleicht. Aber nice fact. Also ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ein offizieller Release.
So kann man auch eine Konsole beerdigen.
Hast du es gekauft, Sinan?
Nein. Ich habe leider kein Wii gehabt. Ich hatte eine Wii-Mode, aber keine Wii.
Für wen?
Immerhin.
Ein Freund von mir hat eine Wii gehabt und damit wir alle quasi bowlen und golfen können, ohne ständig die Wii-Mode weitergeben zu müssen, haben wir eine Wii-Mode gekauft.
Wie so ein Billardspieler, der seinen eigenen Kö
Ich
hat.
habe quasi meinen eigenen Kühl gehabt, ja. Und da war mein kleiner Avatar drauf gespeichert und sowas.
Super.
Also ich habe eine Wii-Mode gehabt, aber keine Wii.
Was mich persönlich bei der Wii ankotzt hat, ist, die haben auch viel mehr versprochen, als sie dann am Schluss gemacht haben, oder? Ich meine, jeder Entwickler ist draufgesprungen und es sind wirklich coole Sachen rausgekommen, oder? Also, aber man hat immer versprochen, da kommt irgendein cooles Spiel, sagen wir Star Wars mit einem Lightsaber. Kannst du dir vorstellen. Sowas ist eigentlich nie kommen, oder? Das nächste, was drankommen ist, war Red Steel. Waren zwei Spiele, falls ihr euch erinnern könnt. Sieht aus wie das coolste Spiel ever. Müsst ihr mal schauen, der erste Teil vor allem, Red Steel. So ein Ninja-Spiel. Also da läuft man mit einer Katana herum und metzelt nieder und ballert. Und das mit der Wii-Mode. Und ja, das, was noch am nächsten kommt, ist dann noch
Das war
Skyward.
der Vorgänger von Fruit Ninja.
Ja.
Weil Fruit Ninja habe ich auf der PlayStation 4 mit der mit der VR gespielt. Das war mega lustig.
Naja.
Der beste Move war immer die Wassermelone mit dem einen Schwert aufspießen und dann entlang der Klinge mit dem anderen Schwert durchschneiden.
Aber eben die Wii, die hat nicht so geliefert, leider. Also es gibt viele Spiele, super Konsole, muss man haben. Ja, ich würde dann eher die Wii U empfehlen, weil sie HD-fähig ist. Das heißt, die kann man HD-Fernseher anschließen. Das war bei der Wii nicht möglich. Aber es laufen alle Wii-Spiele.
Oh gut, Manuel, du lässt die Zuhörer eh schon quasi merken, du bist unser Experte, was Nintendo angeht. Du testest auch die meisten Nintendo-Games bei uns und du besitzt, glaube ich, nahezu alles, was Nintendo ausgebracht hat, immer noch zu Hause, inklusive sämtlicher Handheld-Konsolen, also alles, was portabel ist.
Ja, zumindest immer die beste Version davon, ja.
Nimm uns mal mit durch die Geschichte der Handheld-Konsolen mit abgesehen vom Gameboy, den hat der Adnan schon gecovert. Erzähl uns mal, wie haben sich die Handheld-Konsolen entwickelt und was war deiner Meinung nach der Punkt, wo Nintendo ihren Peak erreicht hat? Und ja, die Switch gehört dann auch dir, weil das ist ja auch eine Handheld eigentlich.
Jawohl. Ja, also nach Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance und Gameboy Advance SP, super Teil, ist Nintendo dann überraschend mit dem Game Boy DS, also Nintendo, Entschuldigung, Game Boy war dann tot, das hat einen neuen Namen gehabt, das hat dann Nintendo DS geheißen. DS steht für zwei Sachen, Dual Screen und Developer System, weil es für Entwickler so einfach zum Programmieren sei. Er hätte aber fast anders geheißen. Er hätte fast Nintendo City Boy geheißen.
Süß.
Hätte mir besser gefallen als Nintendo DS, weil nach dem Game Boy, ich vermisse irgendwie diesen Namen, also City Boy. Ja, klingt gut. Ja.
Hätte mir auch gefallen, gib wieder recht, ja.
Man hat, also ja, aber die Zeichen sind nicht gut gestanden, weil der DS ist 2004 erschienen. Im selben Jahr ist die PSP erschienen. Und die war natürlich technisch, wie immer bei Nintendo, war natürlich die Konkurrenz technisch um einiges überlegen. Der Vorteil beim DS war, der hat zwei Bildschirme gehabt. Also das war so ein kleines Ding zum Aufklappen. Und drin waren zwei Bildschirme in der Mitte und ja, links und rechts die Tasten. Und also long story short, die DS-Reihe ist die erfolgreichste Konsole überhaupt. Also die ist ganz, ganz knapp hinter der PlayStation 2. Also da müssen wir nicht diskutieren. Die PlayStation 2 führt mit 155 Millionen verkaufter Einheiten. DS ist mit 154 Millionen knapp dahinter.
Boah, das habe ich nicht gewusst. Leck mich mal.
Ja, ja. Wow. Gut, bei der PS2 wissen wir eh, oder? Da war die war einfach günstig. Es war einfach ein günstiger DVD-Player, was natürlich sehr beigetragen hat zu den krassen Verkäufen, aber ja, für so ein Handheld, ja, der Wahnsinn. Was man sagen muss, oder was da, und da hat es natürlich die PSP auch überholt, weil die war nur bei 81 Millionen, also 81 gegen 154 Millionen.
Ich oute mich jetzt, obwohl ich PlayStation-Fan bin, als jemand, der die PSP wirklich zum Kotzen findet.
Ja, was.
Die war klobig, die war ungeschickt zum Handeln. Die PSP habe ich echt nicht ausgehalten.
Sie hatte trotzdem ein paar coole Games.
Ja, wenn die so scheiße zum Steuern sind, na, da war ja lieber beim DS gewesen. Entschuldige, Manuel, mach ruhig
weiter. Ja, alles gut. Also wenn man so ein bisschen zwischen die Zeilen liest, da sieht man auch, was passiert ist mit dem DS, obwohl der technisch unterlegen war. Der DS hat halt mehr Casual-Gamer abgeholt. Ich glaube, spätestens da ist Nintendo aufmerksam geworden, dass die ja eigentlich auch Casual-Gamer ansprechen können und nicht nur die Hardcore-Gamer, ja, was dann natürlich auch zu einer Entwicklung von der Nintendo Wii geführt hat.
Und was für Mitzes abgeholt haben mit Dr. Kawashimas Gehirnjogging?
Oh ja, das ist den Titel vergisst man auch nicht, der wird auch immer. Also von dem lese ich auch immer wieder. Also das erfolgreichste Spiel war New Super Mario Bros., mit 30 Millionen verkaufter Einheiten, da hat man auch endlich wieder Mario zweidimensional gemacht. Nach den ganzen Ausflügen mit Mario 64, Mario Sunshine, ja,
ist mal war nicht doch, war nicht doch die DS, die Handheld-Konsole mit den Hunde-Puppy-Spielen?
Ich wollte gerade sagen, der Nintendo war doch Nintendox,
danke, ja.
Da war ich sogar auf der Gamescom, wo sie das präsentiert hatten. Und ja. Das war doch das Spiel, was wirklich Nintendo wieder zurückgebracht hat.
Ja,
was?
Aber da sind wir wieder bei Adnans Aussage. Da hatten sie nämlich wirklich mehr als 50% Frauenanteil.
Nintendo.
Du warst auf dem Release, warst du dort?
Ja, auf der Gamescom damals in Leipzig.
Cool.
Wie war die Reaktion im Saal bei Nintendogs?
Also,
tierisch?
Ich kann mich noch erinnern, also Markus und ich waren gemeinsam dort und wir haben gedacht, das kann nicht deren Ernst sein. Ja, und aber das war der meistbesuchte Stand an das Spiel. Es war irre.
Was? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Es war irre, wie der die Leute sich auf dieses Spiel gestürzt hatten, als sie den DS damit präsentiert haben.
Man darf nicht vergessen, aber das Ding hat einen Touchscreen gehabt. Das war schon damals was Neues.
Du konntest den Doggy streicheln.
Ja, ich würde gerade sagen, kannst die Pussy streicheln, aber nicht über schneller.
Und jugendfreier.
Ja, jedenfalls, das Ding hat zwei Bildschirme gehabt, ein Touchscreen, ein Mikrofon. Man hat einen Hotspot schon kreieren können, oder mit anderen Handhelds. Man hat im Internet surfen können. Er war abwärtskompatibel mit dem Gameboy, also mit dem Gameboy Advance und älteren Spielen. Ja, und er hat einen Stift gehabt, oder? Für den Touchscreen. Genau. Also das ist halt, ja, ist halt schon ein Verkaufsargument, zumindest damals gewesen. Ja, und dann ging's los, dann kamen diese 5000 Inkarnationen, die mich persönlich auch sehr pissed off gemacht haben, weil gefühlt jedes Jahr ist eine neue Version von der Konsole rausgekommen, die dann wieder besser war, aber irgendwas besser gemacht hat. Weil ich habe auch einen gehabt. Und ich habe irgendwann aufgehört, die zum Kaufen, weil ich war wirklich sauer. Sobald ich einen gehabt habe, ist schon der nächste um die Ecke gekommen. Also 2004 kam der normale DS, 2006 kam der DS Lite, dann, der war noch Game Boy Advance kompatibel, dann kam der DSi 2008, der war nicht mehr abwärtskompatibel mit Game Boy Advance Spielen, was für mich in meinen Augen ein Rückschritt ist. Das Besondere war, man hat Speicherkarten reingeben können, und er hat zwei Kameras gehabt, also eine Innen- und eine Außenkamera. Und da muss man auch berücksichtigen, das war die Zeit knapp vor den Smartphones und mit schlechten Kameras und so weiter, da war das halt schon auch ja, cool für Kinder und so, das auch in einem Handheld zu haben. Ja, und nur ein Jahr später, 2009, sind die schon mit dem DSi XL um die Ecke gekommen, oder was einen größeren Bildschirm gehabt hat. Und der Preis von den Dingern war halt ja bei so 180 Euro. Also das geht natürlich auch ins Geld, wenn du dauernd eine neue Konsole kaufen musst. Und ein Handheld.
Adnan, haben deine Kinder einen DS?
Ich habe keine Kinder, aber ich habe einen DS.
Hast du eine Kinder?
Nein.
Ich bilde mir ein, dass ich von dir Fotos mit Kindern kenne.
Das sind Markus' Kinder, die braucht er sich manchmal aus.
Nein, meine Nichte und Neffe sind das.
Ist das wie in der Videothek, leihen wir mal Kinder aus.
Ja, du brauchst Kinder, um in diesen Film zu gehen.
Wieder zurückbringen.
Die musst du wieder. Haben die ein DS?
Die haben kein DS, ne?
Die haben kein DS.
Arme Manuel,
Manuel, du spürst nur immer DS, oder?
Ja, also ich komme später noch zu dem Thema, also ich habe dann die beste Version, die es gibt. Aber das ist eigenes Thema, das erzähle ich nachher noch gleich. Ja, das Ganze.
Insider-Infos.
Was ein cooles Spiel war, muss ich sagen, war also neben Nintendogs und Dr. Kawashimas Gehirnjogging und Super Mario Bros. War Zelda Phantom Hourglass. Kennt das wer? Oh, das war cool, weil...
Wir schütteln alle in einem Audioformat den Kopf. <Im Tag. lacht>
Das war also natürlich nach Twilight Princess war Link wieder im Cartoon-Style à la Wind Waker Und mit dem Dual-Screen war das cool, weil man hat Link mit dem Stift gesteuert. Also man ist wirklich mit dem Stift über den Bildschirm gefahren. Link hat man von oben gesehen, wie die alten Zeldas. Und Link ist diesem Stift gefolgt. Und gekämpft hat man, wenn man mit dem Stift ein bisschen rumgekritzelt hat. Aber daraus ist eine ziemlich coole Spielmechanik entstanden, weil da hat man durch die Dungeons gehen müssen. Und zwar in einer bestimmten Zeit und auch ohne entdeckt zu werden. Also wenn jemand Skyward Sword gespielt hat, das Spiel hatte drei solche Missionen. Da hat man auch schleichen müssen und nicht entdeckt werden dürfen. Mhm. Und ich vermute stark, dass das aus diesem Spiel resultiert ist. Ja, da gab es eh zwei Spiele. Also Zelda Phantom Hourglass und Spirit Tracks, soviel ich weiß. Ja. Ja. Und das war jetzt mal die DS-Familie. Das waren vier Handhelds. Später kam noch der 3DS. Der kam 2011. Der hat sich im Vergleich schlechter verkauft, wobei mir da auf hohem Niveau jammern. Also der hat sich fast 76 Millionen Mal verkauft, mit 390 Millionen verkauften Spielen.
Was ist der Unterschied?
3DS den Analogstick gebracht. Und jetzt kommt das Besondere, eine autostereokopische 3D-Darstellung.
Genau.
Also ich kann mich erinnern, ich habe das
auf zum Deutsch bitte.
Es hat einen Schieberegler, mit dem du das Bild quasi auf 3D ändern konntest.
Genau. Also ich kann mich erinnern, ich habe das zum ersten Mal auf YouTube gesehen, also abgefilmt. Und sehe so die Nintendo-Figuren, Donkey Kong und so, wie der sich dreht und dann schiebt jemand den Regler runter und dann ist es wirklich in der Tiefe. Also im Bild geht Donkey Kong in die Tiefe und es ist nicht Nintendo 64 dreidimensional, sondern es ist dreidimensional. Es ist wirklich weiterhin. Ja. Und ich habe das, also in einem YouTube-Video habe ich das gesehen, ich habe nicht mal den richtigen 3DS in der Hand gehabt. Und ich war total verblüfft. Ich habe mir gedacht, wow, das ist eine Technik, noch nie gesehen.
Aber ich habe davon Kopfweh bekommen. Also ich konnte das nie länger als 10 Minuten mit dem 3D-Effekt spielen.
Ja, das stimmt. Also es ist optisch der Wahnsinn. Also ich verstehe, dass sich das verkauft, oder? Ich habe es auch haben müssen. Aber es ist lustig, wenn man dann spielt, dann dreht man das sofort wieder zurück und spielt wieder 2D, weil das einfach angenehmer ist. Ja.
Also ich habe mir das Video jetzt auf YouTube ausgesucht, ich muss es sehen.
Es ist ein bisschen wie 3D-Kino. Also ich persönlich, den Effekt siehst du in einer Szene vom Film und sonst fällt es da eh nicht mehr auf. Ja. Ja, was hat der noch? Jetzt muss ich gerade schauen. Da sie nicht gleich so gut verkauft hat, sind es natürlich 30-40% billiger geworden vom Preis. Solche Leute wie ich, die den Handheld schon gekauft haben, haben dann als Wiedergutmachung Spieldownloads bekommen. Also ich bin in der Virtual Console und so, um mir ein paar Spiele holen können. Ja, die Virtual Console hat es auch gegeben. Die hat es seit der Wii gegeben. Das war ganz cool, weil da hat es eine Bibliothek gegeben an Nintendo, also NES, Super Nintendo und Nintendo 64 Spielen, die man sich halt kaufen hat können für ein paar Euro. Also ich glaube, wenn es teuer war, waren es 5 Euro. Also das war vor 5 Euro pro Spiel. Hab ich super gefunden. Also besser als die heutige Lösung mit diesem Flatrate, wo man monatlich zahlt und dann irgendwelche Spiele spielen kann. Da habe ich wirklich gezielt mehr Spiel kaufen können und das dann auch spielen können, also bis heute noch. Ja, wegen der 3D-Darstellung. Also das ist eine sehr eigene Technik. Also was ich gefunden habe, ist, Nintendo hat schon seit den 80ern an so einer Technik rumgefeilt.
Also ich kann Adnan verstehen, dass er den Kopf wegkriegt. Ich habe jetzt ein paar Clips gesehen, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
Schon, gell, ja.
Es sieht auf den ersten Blick super, also wirklich, es sieht auf den ersten Blick super aus, aber es macht gar nicht, also es macht nicht so viel Spaß. Man switcht eigentlich immer zurück. 3DS war natürlich abwärtskompatibel mit DS-Spielen. Man hat filmen können, man hat sogar 3D-Videos filmen können. Ein Schrittzähler war eingebaut. Mit diesem Schrittzähler hat man virtuelle Spielmünzen verdienen können. Damit hat man dann wieder irgendwas kaufen können im Game. Sag mal Animal Crossing, irgendwas zum, ja, irgendwas verschönern oder so. Ja, Street Pass hat es gegeben, da hat man sein Mi gehabt. Ich weiß nicht, ob wir über die Mi jetzt vorher geredet haben, sonst habe ich es verpasst, aber die Mis, das sind ja Avatare, oder, von sich selber, die es seit der Wii gegeben hat. Und die haben ja auf dem 3DS natürlich noch weitergelebt und ja.
Kurz angeschnitten haben wir es.
Ja, ja, da hat man Spielstände einfach tauschen können. Die Spiele, also ja, mittlerweile sind wir schon bei 8 GB Größe pro Spiel. Was ganz besonders war beim 3DS, muss man wirklich sagen, das war die Remakes, die überraschenden von den zwei Zelda-Spielen, Ocarina of Time und Majora's Mask. Ja, und dann ging es natürlich wieder weiter mit diesen ganzen Inkarnationen von der Konsole, oder? Wo ich habe mir den ersten gekauft und dann ging es wieder los. Also 2011 kam der normale 3DS. 2012 kam schon der 3DS XL, oder? Mit super großen Bildschirmen, oder? Super Teil, oder? Also, wenn man den XL sieht, will man den normalen gar nicht mehr spielen.
Genau.
Haben es gemerkt, dass niemand 3D spielen will, dann sind es noch mit einem 2DS gekommen. Also, ja.
Okay, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen 2DS und DS?
Der war nicht klappbar.
Genau, ja.
Und oh, hey, Nintendo fickt sich.
Ja, weißt du, bei DS war der nicht klappbar.
Ja, ja, der war echt schier. Der war nicht klappbar. Also das ist wirklich ein, ja, sag mal, wie die Wii U, also ja, sehr schlecht designt. Dann ging es noch weiter. Dann kam der New Nintendo 3DS. Also sie haben ein New hinzugefügt.
also hier, an dieser Stelle eine Frage an Nintendo. Was raucht sie eigentlich bei euch?
Dann, das war 2014. Gleichzeitig kam noch der New Nintendo 3DS XL heraus, weil ich weiß nicht, wer noch ein 3DS kauft, wenn es XLE gibt. Und ja, 2017, jetzt geht's noch weiter. Also wir sind jetzt 2014 bei New Nintendo 3DS XL. 2017 kam New Nintendo
2. Die Zuhörer, Sinan ist mittlerweile vom Sessel geschippt.
New Nintendo 2DS XL, also wieder 2D. Ja, neu an den News war, dass sie Amiibo-Funktion gehabt haben, aber ja, es ist ja,
ah ja, genau,
wirklich Geldmacherei. Also ich war so pissed off, dass gefühlt jedes, also manchmal auch jedes Jahr irgendwas Neues rauskommt oder sogar zwei Versionen. Ich habe nichts mehr von denen gekauft, also mir hat es echt gereicht. Und erst 5 Jahre später, also ich habe dann 5 Jahre gewartet, nur um wirklich sicher zu sein, dass wirklich kein DS mehr kommt. Also nach 5 Jahren war die Frist vorbei, wo ich mir, bin mir heute noch immer noch nicht sicher, wenn man sieht, dass keiner mehr kommt. Dann habe ich es gewagt, mal zu recherchieren, was ist jetzt der beste DS, den man haben kann? Was ist die beste Konsole davon? Und ich bin dann draufgekommen, okay, es ist wirklich der letzte war 2017, aber einer der letzten, der 2014er New Nintendo 3DS XL. Aber jetzt kommt's. Da gab's mehrere Versionen. Also, um es einfach zu machen. Surprise! Es gab 4 Versionen davon, die, jetzt kommt's, die waren nicht gekennzeichnet. Die wurden mit anderen Bauteilen produziert. Das heißt, von diesem New Nintendo 3D XL gab es 4 Versionen. Also da geht es um die Bildschirme. Und zwar, es gibt ja die normalen Screens, die man kennt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann gibt es die IPS oder IPS Bildschirme. Mhm,
genau.
Die sind einfach besser. Die sind heller, schöner. Also das Bild sieht einfach schöner aus. Sie sind heller und so weiter. Jetzt haben die in der Produktion New Nintendo 3D XL hergestellt. Und total randomly Bildschirme ausgewählt. Das heißt, entweder hast du 2 schlechte, wobei schlecht nicht so schlecht ist, nur wenn du sie nebeneinander hast, möchtest du ein IPS haben. Also, entweder hast du 2 normale Bildschirme gehabt oder einen IPS, entweder oben oder unten, oder 2 IPS-Bildschirme. Und ja, beste Version ist einer mit 2 IPS-Bildschirmen. Jetzt waren die aber nicht gekennzeichnet. Jetzt, ich habe mit ein paar Sammlern gesprochen, wie die das damals gemacht haben. Die sind damals im Mediamarkt mit einer Waage, weil die IPS-Bildschirme waren schwerer. Jetzt sind sie mit einer Waage hin und haben jede Schachtel in die Hand genommen und gewogen. Und anhand vom Gewicht haben sie gessen können, okay, da muss 1 oder 2 IPS-Bildschirme drin sein. Das war später wieder hinfällig, weil dann die Anleitung dicker geworden ist, weil halt Russisch oder irgendwas dabei war. Dann hat das mit dem Gewicht wieder nicht mehr funktioniert. Und ihr mit einem Sammler geredet, der hat 50 kaufen müssen, damit er 3 bekommen hat mit 2 Dual-IPS-Bildschirmen. Also ein Wahnsinn. Und die werden natürlich, also die es wissen, die werden extrem teuer verkauft. Also wir reden hier von 500-600 €. Naja. Jedenfalls, ich war zum Glück damals früh dran und bin relativ schnell durch gewesen. Also die DS, die ich habe, das sind 2 mit Dual-IPS-Bildschirmen, ja. Und die gebe ich auch nicht mehr her. Die Suche war zu krass.
Okay, ich glaube, mit dritter Pferd. Das ist nicht dein Ernst, was du gerade erzählt hast.
Also abgesehen davon, dass sie so viele DS rausgebracht haben, also ich bin mir nicht sicher, ob es, warte mal, ich muss jetzt nachschauen. Ich glaube, insgesamt sind es 10. Wirklich 10.
Allein über diese Bildschirme können wir eine Folge machen.
Ja, ich weiß.
Bitte nicht.
Na, es ist verrückt. Aber überhaupt für die DS wird wirklich viel Geld bezahlt. Also ich habe diesen Super Nintendo Style DS gehabt. Also der war nicht schön. Ich wollte ihn nur für mich. Ich habe ihn wirklich billig bekommen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, für was ich ihn verkauft habe, aber ich habe ihn echt übertrieben teuer verkaufen können, ja. Also,
ja. Alter. Das ist, ja, in GameStop hättest du einen 5er dafür gekriegt.
Ja, das stimmt.
Alter.
Also die Produktion, das Ende der Produktion war dann 2020. Also da war ich eh knapp dran mit dem Gessen. Ich glaube 2022 habe ich die dann gekauft. Also dass nichts mehr kommt. Da war es aber schon 3 Jahre her. Naja. Noch ein paar Side-Facts. Ja, ich glaube, auf dem DS ist, ich weiß nicht, ob es das erste Mal, war, vielleicht auf dem GameCube, aber Sonic the Hedgehog ist auf dem DS rausgekommen, ein RPG davon. Weiß aber nicht, ob es das erste Mal Sonic woanders war.
Nein, ich glaube, das erste Mal war es wirklich auf der PlayStation, auf der PS3 war es ein Launch-Titel.
Naja, ich glaube, das war früher. Also eben, ich rede von früher, vor der
PS3. Ach so, noch vor der PS3. Ah, okay.
Ich schaue mal schnell nach, was ich da finde. Wenn ich es finde.
Ich bin gerade absolut sprachlos über diese schiere Masse an verschiedenen DS, die rausgekommen sind.
Ja, ich war auch
ein bisschen heftig. Das erinnert mich so ein bisschen an den Handymarkt, wann
ja, genau.
Das iPhone 5, das 5i, 5c, 5s, 5p, 5q. Hä? Oder bei Samsung, wo die das ganze Alphabet durch haben. Galaxy, A, B, C, D, E, F, G und so weiter.
Ja, und ich hätte das Geld dafür gehabt, oder? Es ging echt nicht ums Geld, aber ich war wirklich pissed off, weil dauernd kommt irgendwas raus. Und natürlich, der XL war mit 2 größeren Bildschirmen war natürlich viel besser als der davor, wo im Jahr davor rausgekommen ist.
Aber weil du gerade punkto Sammlerpreise gesprochen hast, ich meine, das ist ja wirklich verrückt, was mittlerweile teilweise Gameboy-Spiele jetzt wirklich kosten, zum Beispiel, um nochmal auf den Gameboy Funfact zu bringen, und das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, Sinan. Eines der teuersten Gameboy-Spiele, das kostet aktuell um die $400, ist King James Bible, was eigentlich nur die Bibel ist, die man sich auf dem Gameboy durchlesen kann. Hat sonst keine Effekte oder sonst irgendwas. Es ist einfach die Bibel auf dem Gameboy.
Kann man machen. Die Bibel auf dem Gameboy, wer den Gameboy spielt, auch dringend die Bibel lesen sollte.
Ja. Oh mein Gott. Da gibt's aber coole Games, Bible Games. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
Nein,
da gibt's YouTube-Videos, das ist super.
Ich habe ja mal bei, ich glaube, diese Bares für Rares Version von die USA, die Pawn Stars, nicht Porn, nein, Michi, Pawn Stars, wo dieser Glotzere da in seinem Shop steht und dann kommen die Läden verkaufen muss. Da hat einer eine ganz seltene NES-Cartridge dabei gehabt. Das war so die World Championships, irgend so ein Sportspiel, die um, glaube ich, gut $20,000 oder sowas weggeht. Wenn du wirklich die besitzt und sie funktioniert und ist, keine Ahnung, versiegelt und was der Geier nicht, was nur $20,000.
Das ist ein Spiel, das hat man damals nicht kaufen können. Das war wirklich, das war irgendein Wettbewerb, wo wirklich ausgewählte Spieler spielen haben dürfen. Mhm. Ja, wer halt in die Hände von dem Ding kommen ist, das ist so rar.
Das ist so rar.
Das gab es den Leuten sogar geschickt, den Spielern zum Üben oder so. Also das hat man wirklich nicht kaufen können. Das war wirklich so ein exklusives Ding. Ja. Aber wie gesagt, wir reden hier von Sammlern, oder? Die spielen ja die Spiele nicht. Die wollen das nur daheim haben, weil es so selten ist, oder? Das ist ja.
Das ist aber auch, wenn du vom Nintendo 64 nur Cartridges hast, die original versiegelt sind, die sind auch ein Schweinegeld wert.
Ja.
Sofern es wirklich original versiegelt sind. Also noch nie gespielt und sowas, die kosten auch ein Hammergeld.
Also ein Freund von mir, der sammelt gerade alle Gameboy-Spiele. Abgesehen von den japanischen, und der hat da schon eine Menge Kohle reingesteckt. Also,
ich glaube da sofort.
Naja, ich war auch schon bei Sammlern daheim. Oh mein Gott, der schönste Tag in meinem Leben. Ich war bei so einem Sammler daheim.
Hast du einen Rucksack mit frischer Unterwäsche dabei gehabt?
Jedes NES-Spiel gehabt, jedes, und zwar wirklich original verpackt. Und ich habe jedes angreifen dürfen und anschauen und es ist halt wie früher, man hat waren lauter Spiele dabei, die habe ich als Kind in dem Schaufenster gesehen, mit diesen coolen Bildern, oder? Das hat ja nichts mit dem Spiel gehabt, das waren immer super Bilder, und du hast nicht gewusst, was da, du hast dir nur vorstellen können, was das für ein Spiel ist, oder? Und ja, also es war der schönste Tag. Das Coole ist, der Typ hat seine Frau war schwanger, jetzt hat er seine Sammlung aufgelöst, und ich habe jedes Spiel testen dürfen und kaufen dürfen. Und ein paar Spiele haben wir schon zugelegt, aber der hat wirklich...
Manuel im Schlaraffenland.
Ja, ich sage ja, Tage
mein Leben. Ich weiß nicht, ob man es in seiner Stimme hören kann, aber er hat, seit er das erzählt, einen Grinser wirklich von Ohr zu Ohr.
Im Video sieht man noch die Herzchen in den Augen. Also.
Weiß deine Freundin, dass du dort warst?
Ja, ja, ja. Die Typen waren mal da, oder der Sammler und so, und dann habe ich es einer erzählt, oder eine Ex-Freundin, und die haben mir angeschaut und gesagt, hey, das darfst du von einer Frau nicht sagen, oder? Das ist der letzte Tag war, oder? Ich so, ja, sorry, ist so.
So, aber kommen wir mal von den ganzen Handheld und eher eine Klone.
Ich möchte noch sagen, weil
ach, bitte.
Erzählen. Also ich habe viele Sachen gefunden, also der DS war auf Mount Everest, und die kann man auch in der Waschmaschine waschen, die überleben alles. Die halten wirklich was aus, und Steve O hat da Werbung gemacht für den DS, dabei hat ihn fast ein Löwe gefressen. Dieses Video müssen wir mal suchen, aber ja. Aber jetzt kommt dieser Fact, den ich unbedingt erzählen möchte, bitte. Und zwar im Jahr 2009, ich hoffe, ich bring's raus, im Jahr 2009 hat ein Japaner einen DS-Charakter geheiratet.
Oh, das war sie sogar. Ja, das ist in Japan richtig tatsächlich möglich. Du kannst fiktive Charaktere heiraten, weil Japan hat ein ziemliches Problem mit alleinstehenden älteren Männern, die keine Frauen finden und dann Suizid begehen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann kennst du eigentlich ihre, die kennen also Love Pillows, kennen die heiraten, die kennen Gummipuppen heiraten. Also alles erlaubt in Japan. Ja,
Gummipuppen habe ich gewusst, aber einen Spielecharakter wusste ich nicht. Ja.
Aber ich habe nicht gewusst, dass das ein DS-Charakter war. Das habe ich nicht gewusst. Alter Schwede.
Aber trotzdem, wenn man sich jetzt die History, eigentlich die Geschichte, die wir jetzt durchgegangen sind, anschaut, dann waren es immer wieder Casual Games, die eigentlich Nintendo rausgebracht hat oder ihre Konsolen gepusht hat. Also wie eben Tetris beim Game Boy, Wii Sports bei der Wii, Nintendox beim DS, also es waren wirklich, sie haben eigentlich immer geschafft, mehr Menschen zum Spielen zu bewegen, die es vorher wahrscheinlich gar nicht waren. Und das ist schon eigentlich beeindruckend, wie sie das geschafft haben. Oder jetzt auch Animal Crossing auf der Switch. Ja. Das sind alles Spiele, die, sag ich mal, komplett andere Zielgruppen angesprochen und zu den Konsolen bewegt haben. Neben all den Hauptcharakteren, die sie eigentlich hatten, wie Mario und Zelda und Co.
Ja, ja, das hat ja einen Namen, oder? Ocean Blue Strategy, oder? Wenn du ins Blaue hinaus irgendwas machst und du ganz neue Leute ansprichst, oder? Die vorher gar nicht deine Kunden waren.
Genau, das und das für die Strategie, die sie auch bei der Wii eigentlich dann komplett durchgezogen haben.
Genau. Also das hat sie auch wieder zurückgebracht, immer wieder. Und das ist halt schon faszinierend, wie sie die Technologie dazu verwenden konnten, auch wieder immer wieder nach oben zu kommen. völlig unerwartet, um sich gegen die Giganten wie PlayStation und Xbox zu behaupten, mit einer komplett anderen Strategie.
Ja, vor allem Nintendo ist wirklich, also Nintendo ist eine super kleine Firma im Vergleich zu Sony oder Microsoft.
Ja, ja, total.
Super, super klein, und die machen ja nichts anderes. Also bis jetzt haben sie nichts anderes gemacht, oder? Jetzt mit der aktuellen Konsole oder mit der Switch haben sie so viel Budget und so gemacht, dass sie jetzt ganz andere Sachen machen können, oder? Jetzt machen sie Filme und Freizeitparks, also Attraktionen darin. Das war vorher undenkbar. Oh, hört ihr mich noch?
Ja, ja, wir hören dich noch. Ja. Oh, ich habe was gefunden.
Ach so, du warst das.
Alles ich war das, ja. Ich hab's gefunden. Steve O wird von einem Löwen gefressen mit einem Nintendo DS in der Hand.
Behind the scenes.
Also wir sehen wirklich Steve O, ich werde das ein bisschen mitkommentieren, der sitzt am Baum und da kommt ein fucking Löwe, der aufgekraxelt.
Alter. Bist du denn?
Das kann auch nur denen einfallen, oder?
Wirklich?
Alter Schwede. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, falls ihr das suchen solltet, einfach wirklich auf YouTube Steve O Nintendo DS eingeben, und ich glaube, der zweite Clip war das, wo steht Behind the Scenes. Da sieht man irgendwie, wie die Löwin auf ihm draufhängt. Das ist, Alter. Ja, kann man machen, wenn die Kohle stimmt. Aber jetzt kommen wir mal zu der erfolgreichsten Handheld-Konsole der Konsolengeschichte. Aber die Story wird jetzt leider recht kurz ausfallen, weil recht viel mehr ist, wie das die geil ist, kann man glaube ich kaum sagen, oder? Die Nintendo Switch.
Ja, also da muss ich auch noch kurz einwerfen. Also damals habe ich ja ein DS oder 3DS, also da war schon der 3DS gehabt. Und dann kam natürlich Zelda mit Ocarina of Time und Zelda Majora's Mask als Remake heraus, und ich wollte es unbedingt spielen. Wirklich, ich habe das super cool gefunden, wollte es unbedingt spielen. Aber mich hat's halt ein bisschen angekotzt, diese epischen Spiele auf so einem kleinen Ding zu spielen, oder? Also mir waren die Bildschirme, mir war es zu klein, oder? Und ich hatte wirklich einfach dieses Bedürfnis, den DS einfach einen großen Bildschirm zu haben. Und ich habe mir immer gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Und ich bin halt übers Internet auch fündig geworden. Also es hat Möglichkeiten gegeben. Da hätte man sein Handheld nach Japan schicken müssen. Und dann hätte halt irgendein Bastler einen HDMI-Anschluss dran gemacht. Also allein die Arbeit hätte 400 Euro gekostet, oder? Plus Versand, plus Zollkosten. Ja, das war es natürlich nicht wert. Aber was ich damit sagen wollte, ist, das, was die Wii U beziehungsweise die Switch jetzt macht, das ist ganz eine natürliche irgendwie Entwicklung gewesen, oder? Also von dem, was die bisher gemacht haben, wo das jetzt hingeführt hat, oder? Und dass die jetzt natürlich so eine Bombenkonsole machen, indem es einfach eine Hybridkonsole ist. Weil es gibt kein Gameboy mehr, es gibt kein DS mehr, es gibt's nicht mehr. Und oder es gibt jetzt nur noch ein Ding, und das ist halt die Nintendo Switch. Und ja, also bleiben wir jetzt mal bei der Switch, weil ich weiß nicht, was die als nächstes machen wollen. Das kann nur floppen im Vergleich zur Switch, außer sie machen dasselbe nochmal oder nur besser. Ja,
vielleicht die Switch U oder so, ne?
Ja, genau. Switch Lite und die Switch DS.
Naja, na, also.
Und die Switch XL. Und die Switch 2 XL.
Und dann noch mit IPS-Bildschirm und ohne.
Oh, Alter.
Nicht gekennzeichnet.
Aber naja. Jeder von uns hat eine Switch, oder? Auf jeden Fall da, oder?
Ja.
Ich habe meine relativ spät gekriegt. Ich habe es zum 34. Geburtstag von meiner Frau geschenkt gekriegt. Oder zum 35. Scheiße, wie alt bin ich jetzt? Ich habe es vergessen. Ich hab die von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und ich war tatsächlich, obwohl da glaube ich sogar schon die PS5 bei mir daheim gestanden ist, war ich mega happy über die Switch, weil das einfach ein richtig geiles Teil ist. Die liegt gut in der Hand, die lässt sich super spielen, die hat geile Spielertitel. Mhm. Und wie unkompliziert das von Handheld auf Fernseher und wieder retour geht, das ist ein Wahnsinn. Ich war echt hin und weg.
Ja, das stimmt. Also genau, das ist das, was ich habe auch immer das Bedürfnis nach sowas gehabt, eben das, ja, so zu zocken. Und also heute hat die Switch 114 Millionen Exemplare verkauft. Und ist damit die drittmeistverkaufte Nintendo-Konsole neben Nintendo DS und Game Boy.
Also. Also alles Handheld, die Rekordhalter sind alles Handheld.
Nein, nein, also, ich rede von Nintendo. Von
ja, die Nintendo-Rekordhalter sind alles Handheld. Alles Handheld,
ja, ja.
Ja. Witzig.
Also, wenn man es total anschaut, dann ist sie, jetzt hat sie 114 Millionen verkauft, dann kommt die PS4 mit 117 Millionen, dann der Game Boy mit 118 Millionen, also das könnt ihr noch knacken. Also es sind nur noch, also für die PlayStation nur noch 3 Millionen und für den Game Boy nur noch 4 Millionen zum sie einholen. Ja, den DS wird sie nicht mehr packen mit 154, also da müsst ihr nur 30 Millionen verkaufen, das glaube ich nicht.
Braucht noch ein Nintendox auf der Switch.
Oh, Moment, da habe ich, hab ich das heute gelesen oder war das gestern? Irgendwo habe ich gelesen, dass ein Nintendox für die Switch tatsächlich in Arbeit ist.
Wirklich?
Okay. Na, no shit, das ist gerade noch. Ist gerade, wo habe ich das gelesen? Leck mich am Arsch. Ich weiß es echt nicht. Aber irgendwo habe ich das gelesen, dass entweder ist es ein Gerücht oder tatsächlich schon ein Fact, aber Nintendox und Nintendo Switch, da passiert gerade irgendwas.
Okay.
Alter.
Weil also du gesagt hast, dass der DS sogar eine Waschmaschine überlebt. Also der Game Boy war sogar im Weltall. Ein russischer Astronaut hatte den sogar mitgenommen und wurde dann später für $1,200 verkauft. Hat wirklich 3000 Runden gedreht im Weltall.
Wahnsinn.
Schon irre.
Wow, man merkt auch, wie viel Impact Nintendo nicht nur jetzt technisch historisch, sondern auch spielerisch historisch gehabt hat, wenn man bedenkt, wir sind jetzt durchaus, nennen wir es doch, wir haben es schon öfter gesagt, wir sind ein Altherren-Podcast, wir sind alles alte Männer. Und doch, jeder von uns erinnert sich zurück selbst an den ersten, den NES, voller wirklich genialer Erinnerungen und Nintendo ist bis heute noch immer Teil unserer Gaming-Erlebnisse.
Voll, und ich meine, heute können wir uns Spiele ohne Zwischensequenzen gar nicht mehr vorstellen. Und man muss sich mal vorstellen, das erste Spiel mit Zwischensequenzen war ebenfalls auf dem NES, nämlich Ninja Gaiden, was tatsächlich 20 Minuten von Zwischensequenzen hatte. Das war das erste Mal, dass das war, weil der Entwickler einfach mehr Story erzählen wollte als im Arcade-Game und hat dann diese Zwischensequenzen für den NES gemacht.
Du gehörst zu den wenigen, die das Spiel richtig aussprechen.
Danke. Das ist auch mein Lieblingsspiel gewesen.
Die meisten sagen Ninja Gaiden. Ja, ist ein super Spiel. Also ja, der Soundtrack. Spiel. Wahnsinn. Aber hast du schon mal geschafft?
Nein.
Ja, unglaublich schwer. Ja, so war das früher.
Mega schwer.
Aber ja. Wir haben jetzt über 2 Stunden, wir sind bald bei der 3-Stunden-Marke. Über Nintendos Geschichte, rein Konsolengeschichte und auch ein bisschen über die Spiele geredet. Wir haben die Spiele ja mehr oder weniger nur immer angeschnitten, ein bisschen drüber gestrahlt quasi, was so Spiele mögen und so weiter. Wenn wir jetzt wirklich auch nur eintaucht waren in die Entwicklung gewisser Spiele, Entscheidungen, wie zum Beispiel, wie es überhaupt zu Super Mario kommen und so weiter. Ich glaube, über Nintendo allein und was für einen Impact sie auf die Gaming-World gehabt haben, konnte man locker 5 Stunden weiterreden. Wenn wir wirklich einen Deep Dive machen würden. Aber ich denke mal, das ist gerade echt ein geiler Zeitpunkt von der Dauer her, dass wir das bei einer Folge belassen. Eine richtige Power-Folge Nintendo. Es sind über 2 Stunden, fast 3 Stunden Nintendo. Echt was für die Ohren. Jetzt möchte ich aber nur abschließend, gehen wir volle Nostalgie. Volle Nostalgie. Egal welche Konsole, Handheld oder Fernseher angeschlossen. Eicher, liebste Nintendo-Erinnerung. Michi.
Ocarina of Time, das erste Mal in Skokiridorf aus dem Haus, aus dem Baumhaus raus. Alles 3D.
Okay. Adnan?
Also bei mir Mega Man X, als man den Hadoken-Schuss von Rue gefunden hat.
Manuel?
Ich habe unzählige. Ich muss jetzt gerade. Mein Leben läuft gerade im Zeitraffer ab.
Dann habe ich meinen, außer weil ich kann mich Michi anschließen. Bei mir war es auch Legend of Zelda Ocarina of Time, weil das habe ich, glaube ich, das ist das erste Spiel gewesen, was ich mehrfach durchgespielt habe. Und was mich da gehabt hat und immer wieder hat, ist dieses Spielen auf der Ocarina, diese Melodien,
Die habe ich immer nur im Kopf. Wenn ich es irgendwo höre, da blüht mir das Herz auf von diesen Melodien her.
Sorry, ich sehe immer noch, ich sehe Polygone, Pixel, es ist wirklich, es vermischt sich. Ja. Meins ist gar nicht so lang her, würde ich sagen. Also ich schäme mich jetzt das wirklich, jetzt mache ich ein Outing, aber das muss ich wirklich erzählen. Also ich habe die Wii damals auch nicht gehabt, weil die hat meine Ex-Freundin damals gehabt und meine Mom natürlich, ich nicht. Und da habe ich natürlich, ich habe es zwar gezockt, aber manche Spiele habe ich einfach nicht gehabt. Ich habe das alles nachgeholt, aber ja, ich habe Mario Galaxy erst 2017 gespielt. Und das ist heute mein Lieblingsspiel, mit Abstand. Und
ich habe Mario Galaxy noch nie gespielt.
Das ist
mega.
Also gibt es auf der Switch?
Ja.
Gibt es auch auf der Switch, ja.
Es gibt zwei Teile. Du musst schauen, wenn du... Wir haben ja vorher geredet, die besten Spiele aller Zeiten, oder? Ich sage, wie ich drauf gekommen bin. Ihr habt geschaut, die besten Spiele aller Zeiten, Platz 1, Zelda, Ocarina of Time, dann kommt GTA und so weiter. Und dann kommt Mario Galaxy. Da steht kein anderes Mario, da steht Mario Galaxy. Sonst nichts, Mario Galaxy und sogar das zweite dahinter. Und ich habe mir gedacht, ach, ich muss diese Spiele mal anschauen, weil das gibt's nicht, oder? Und ja, ich habe sie gespielt und ja, beste ever. Ich habe es dann auf der Wii U eben gespielt. Ja, weil der Nachteil auf der Switch ist, den zweiten Teil haben sie ja nicht mitgeliefert. Du kannst nur den ersten spielen, was schade ist. Ja, aber der erste, also dieses Spiel, ich weiß, ich kann da gar nicht sagen, welcher Moment, aber das Spiel ist von vorne bis hinten perfekt. Ja. Ist halt ein Mario-Spiel mit einer Story. Mario-Spiele haben ja nie eine Story, oder? Aber da war der eine Zelda-Typ, ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber der war da dran. Miyamoto hat das nicht so getaugt, darum haben sie das wieder verworfen mit den Stories, aber Mario Galaxy ist so deep. Ich glaube, das war der Schluss. Boah, der Schluss ist so hart. Das ist so, habt ihr Space Odyssey gesehen? 2001?
Mhm. Pause, ja, ewig aus.
So ein Mindfuck-Film, oder? Und Mario Galaxy ist genauso, da geht es ums Universum und du hast ein totaler Mindfuck am Schluss. Also ja, ist mein absolutes Lieblingsspiel, mit Abstand.
Ja, muss ich definitiv probieren.
Und zur Switch muss ich auch noch abschließend sagen, ja, jetzt haben sie natürlich auch angefangen, oder? Mit der Switch Lite 2019, jetzt mit der OLED, oder? 2021, oder? Es geht halt auch wieder los mit den ganzen Versionen. Vor der Lite hat es ja auch wieder Versionen gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt.
Es gab ja einen Unterschied mit der Akkudauer.
Genau, die kam auch noch dazwischen raus.
Oder nur anhand der Seriennummer oder des Gerätenamens, dann du weißt, wer hat die besseren Akku.
Ja, genau. Also, das geht bei Nintendo weiter. Und von den Joy-Con Rifts will ich gar nicht anfangen. Ja. Aber ich muss sagen, es sind auch wieder so innovative Spiele rausgekommen. Also das Mario Kart Live Home Circuit.
Stimmt.
Das ist cool mit der Augmented Reality.
Ich hab das nur mal in einem Video gesehen, selber gespielt habe ich es nicht.
Da ist eine Karte dabei, oder? Also man muss halt entscheiden, was man kaufen will. Will man Mario oder Luigi? Aber da ist ein echtes Go-Kart dabei, oder? In der richtigen, wie sagt man, RC-Autogröße. Eine Kamera ist dran, versteckt. Und man kann dann sein Zimmer oder Kinderzimmer oder was auch immer, kann man dann umbauen mit Büchern und alles. Kann man wirklich eine Strecke bauen. Und da kann man das wirklich spielen und man sieht das Spiel aus der Perspektive von dem Kart, als ob man wirklich fährt. Und dann fährt man wirklich durch sein Zimmer. Hammer innovativ, wirklich super. Oder Ring Fit Adventure.
Habe ich.
Ja, das gehört zu den meistverkauften Switch-Spielen. Also es ist mal unter den Top 10. Hätte ich nicht erwartet, aber ja, die sind so innovativ, dass es...
Das macht Spaß. Und es macht die fertig. Leck mich am Arsch, das geht an die Puste.
Ich weiß, drum bin ich so schlank.
Also das ist ein ziemlich cooles Spiel und das Konzept sehr klug durchdacht auf so simple Bewegungen.
Ja, also Nintendo macht sowas immer. Was sehr untergegangen ist, was schade ist, ist ja auch das Punch-Out. Also ich liebe das Original, aber die haben auf der Wii ein Remake gemacht. Ihr kennt Punch-Out,
oder? Ja, Boxen. Ja.
Kennt ihr das Remake auf der Wii?
Kein Wii Boxing.
Die haben ein komplettes Remake von dem Original Punch-Out gemacht. Müsst ihr mal googeln dann. Das ist richtig cool. Und da hat man auch mit dem, wie heißt das, das Wii Board?
Balance Board.
Das Balance Board, ja. Hat man sogar das Balance Board und die Wiimote und den Nunchuck hat man zum Boxen nehmen können. Also super. Optional. Also nicht einmal Pflicht.
Ah, ja. Das muss man Nintendo lassen. Sie wissen, wie man einfach Spaß kreiert. Simplen Spaß. Ohne, ich meine, schöne Grafik und High-End, alles schön und gut, aber Nintendo schiebt halt den Spaßfaktor und verpasst ihm dann das einfachste Gesicht von der Grafik her. Ah, herrlich. Na gut. Ja, da haben wir jetzt wirklich eigentlich, ich glaube, wir haben alles gesagt. Nintendo ist somit abgeschlossen. Herrlich, wirklich, wirklich cool. Liebe Leute, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir da sitzen und da 3 Stunden über Nintendo schwadronieren. Danke, dass ich auch vorbereitet habe, welche einzelnen Konsolen. An unsere Zuschauer und Zuhörer da draußen, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Leute, unser Podcast ist jetzt quasi durchgestartet. Ihr hört uns auf Spotify, auf iTunes, auf Apple Podcasts streng genommen. Ihr hört uns in Google Music, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Und im Regelfall gibt es bei diesen ganzen Plattformen immer irgendwo in der Ecke so ein Sterndal-System, wo man diese Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns irrsinnig, wenn ihr da uns 5 Sterne da lasst. Euch kostet es kaum eine Mühe, lasst uns 5 Sterne da. Vielleicht kommentiert es in einer Bewertung, weil das kann man zum Beispiel bei iTunes und bei der Android-App Podcast Addict, kann man zur Bewertung einen Kommentar dazu setzen. Wenn ihr das macht, verspreche ich euch, machen wir es wie bei meinem Lieblingspodcast in Kack- und Sachgeschichten, werden wir das auch vorlesen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, knallt es uns auf Facebook einfach unter die letzte Folge einfach drunter, dann wir greifen das auch wirklich auf. Michi hat da so kleine Listen, da schreibt er mit, was so unsere Themen sind, die wir noch machen wollen. Und wir wollen da einen Spaß haben, wir wollen authentisch sein, wir wollen einfach so sein, wie wir sind und hoffentlich euch ein bisschen mitnehmen und unterhalten.
Und da kommen noch ein paar richtig, richtig große Sachen.
Oh, definitiv. Der Adnan hat jetzt God of War beendet, der Michi wird es vermutlich nie beenden, aber machen werden wir es trotzdem, das Thema.
Nein, ich bin ab heute im Urlaub, das heißt, ich werde dieses verdammte Spiel beenden nächste Woche.
Dann reden wir aber nur über God of War Ragnarök, weil ich habe das erste nicht gespielt.
Passt.
Gut. Und Manuel, die holen wir dann wieder dazu, wenn wir irgendwas von Nintendo brauchen oder Super Mario oder Zelda oder einfach jemanden, der gut ausschaut.
Wenn es ernst wird. Oh, danke. Na, wenn es ernst wird.
Ist ja in einem Audio-Podcast ist immer leicht zu behaupten, jemand schaut gut aus.
Wir haben einfach alle die perfekten Podcast-Gesichter.
Ja, genau. Wir haben alle Podcast-Gesichter.
Definitiv. Du meinst sarkastisch.
Na, also, wenn man unsere ganze Daily Game Belegschaft nebeneinander stellt und sagt, wer ist denn da der attraktivste, lieber Manuel, du hast da tatsächlich die Nasen vorne. Aber da orientieren wir uns gerade sehr weit nach unten.
Ich leuchte jetzt rot.
Du hast ja keine Konkurrenz bei uns. Entschuldigung. So, aber es bis zur nächsten Podcast-Folge verabschieden sich von euch der Michi.
Ciao, mit auch.
Der Adnan.
Servus.
Unser lieber Manuel.
Vierte.
Und ich bin's, der Sino, und ich sogar tschüss, bis zum nächsten Mal.